Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich darf heute wieder ein Wort mit euch teilen und möchte mit einer, wahrscheinlich wie so oft, mit einer Frage beginnen. Was ist dein Ziel im Leben? Was sind die Themen, über die du dich mit deinen Freunden oder in der Familie unterhaltest? Klar, viel Zeit braucht man dafür, man geht arbeiten oder lernen, man ist in der Schule, auf der Universität, am Arbeitsplatz. Aber die sogenannte Freizeit, die Zeit, die am Ende übrig bleibt, womit verbringst du die Zeit? Was machst du, wenn du freie Wahl hast? Womit beschäftigst du dich? Es gibt eine Vielzahl verschiedener Hobbys. Schaut man vielleicht YouTube-Videos bis zum Abwinken, eine Nachrichtensendung nach der anderen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, man kann auch die ganze Zeit verschlafen. Was beschäftigt dich? Und den Hintergrund der Frage werdet ihr bald besser verstehen. Es gibt dieses Wissen, die Frage ist, ob es Wissen ist oder ob es Halbwissen ist oder wie auch immer. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, geht man im Kreis. Man kennt das ja vielleicht aus dem einen oder anderen Film. Die Helden sind unterwegs und nachdem sie stundenlang oder tagelang gegangen sind, kommt auf einmal die Erleuchtung, ups, da waren wir doch schon mal. Aber nachdem ja ein guter Film Spannung braucht, werden diese tragischen Helden, die sich offensichtlich verlaufen haben, zu wahren Helden und sie kommen irgendwie aus dem Schlamassel raus, sie finden den Weg raus und finden das eigene Ziel. Es gibt Forschungen und ich habe tatsächlich eine Peer-Reviewed Journal-Veröffentlichung zu dem Thema gefunden, die das genauer untersucht hat. Man hat etliche Leute mit GPS-Sendern versehen und hat sie losgeschickt. Manche in der Wüste, manche im Wald. Und ein beispielhaftes Ergebnis kann man auf dem Bild da sehen. So schaut der gerade Weg aus, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Man verläuft sich permanent. Es ist jetzt zwar kein perfekter Kreis, aber man geht in die Irre. Und diese Forschung hat auch gezeigt, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, dann geht man spätestens nach 20 Metern nicht mehr geradeaus. Und wenn man sich das anschaut, sind diese Filme, wo dieses Thema behandelt wird, durchaus realistisch, was den ersten Teil anbelangt. Man geht im Kreis, man findet nicht ans Ziel. Allerdings der zweite Teil vom Film ist von Hollywood. Man findet nicht raus, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Das heißt, der zweite Teil vom Film ist sehr unrealistisch. Ganz anders kann man das beobachten, zum Beispiel, vielleicht hat der eine oder andere Bogenschießen angeschaut bei den Olympischen Spielen. Die sind hochfokussiert. Die haben genau ein Ziel vor Augen. Sehr oft verwenden sie sogar Scheuklappen, damit sie nicht links und rechts abgelenkt werden. Sie sind komplett fokussiert. Sie lassen sich nicht ablenken von ihrem Ziel. Und jetzt unter dem Gesichtspunkt möchte ich meine Frage nochmal wiederholen. Worauf schaust du? Kennst du das Ziel, das du anvisierst? Und zu dem Thema gibt es auch einen Bibeltext und den möchte ich heute behandeln und zuerst einmal vorlesen aus dem 4. Mose, dem Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er eine eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und darüber möchte heute sprechen und zuvor möchte noch das alles in Gottes Hände legen. Herr, ich bitte dich einfach, dass du mir die rechten Worte in den Mund legst, Herr, dass du mich führst und dass du offene Herzen schenkst, Herr, dass wir dein Wort, dass wir dein Reden erkennen. Amen. Und das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist: Gott hat einen Plan. In dem konkreten Fall, im Text heißt es ja, vom Berg Hor zum Roten Meer an den Edomitern vorbei. Das ist ziemlich klar beschrieben. Und wenn man sich das allerdings auf einer Landkarte anschaut, dann ist das auch interessant. Wir wissen ja, das Ziel der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten war ja das Land Kanaan. Wenn man sich anschaut, vom Berg Hor zum Roten Meer, dann ist das so ziemlich genau die entgegengesetzte Richtung. Aber es ist ein Plan, es ist eine klare Handlungsanweisung. Die Frage ist, was bedeutet das für uns heute? Das war ja ein Wort oder ein Ereignis, das die Israeliten erlebt haben. Das hat damals stattgefunden. Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Und wie gesagt, für mich bedeutet das sehr klar, dass Gott einen Plan hat. Und nachdem Gott der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit, ist für mich auch klar, dass er auch heute einen Plan hat, dass er einen Plan für mich hat und dass er einen Plan für dich hat. Aber die Frage stellt sich, was ist Gottes Plan für dich? Und wenn ich mir das ein bisschen überlege und etwas genauer darüber nachdenke, dann gibt es für mich zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Der erste Punkt ist, Gott hat für jeden Menschen einen sehr spezifischen Plan. Sehr genau. Allerdings gibt es da sehr viele Menschen und ich bin nicht Gott, also ich kenne den spezifischen Plan für euch nicht. Aber darüber hinaus hat Gott auch noch einen sehr allgemeinen Plan. Und der zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Wort Gottes hindurch. Er möchte deine Gemeinschaft haben. Er möchte in deiner Gemeinschaft oder er möchte in seiner Ewigkeit die Gemeinschaft mit dir haben. Und das heißt, dieser allgemeine Plan bedeutet, du bist geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist ein begeisternder Gedanke für mich. Und nach dem Sündenfall hat es bereits im Garten Eden gefunden und ist dort auch erkennbar. In 1. Mose steht: Und sie hörten die Stimme Gottes, also direkt nach dem Sündenfall, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Das heißt, Gott hat Adam geschaffen, er hat Eva geschaffen und es ist was dazwischen kommen. Es ist was dazwischen kommen, dass sie sich vor Gott verstecken und Gott sagt nicht einfach, ja, sollen sie machen, was sie wollen, sondern er sucht sie. Gott sucht und sagt, wo bist du? Und dieser Wunsch Gottes, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, wie ich schon gesagt habe, zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Wort Gottes hindurch. Jetzt gibt es da allerdings eine interessante Frage. Gott ist ja ewig. Gott war, bevor es die Zeit gegeben hat. Gott hat die Erde geschaffen. Gott ist ewig. Und wenn Gott mit uns Gemeinschaft haben will, bedeutet das, dass er diese Gemeinschaft ewig haben möchte. Und sonst ist die Gemeinschaft ja nicht möglich. Wenn das nur ein ganz kleiner Ausschnitt in Gottes Sein ist. Das heißt aber andersrum, dass es Gottes Wille und Gottes Plan ist, dass du ewig lebst, dass du ewig in der Gemeinschaft Gottes sein kannst. Und das würde ich als den übergeordneten, allgemein Gottes, Plan Gottes bezeichnen, dass du ewig lebst. Allerdings tut sich für uns Menschen da die nächste Frage auf. In der Regel werden Menschen nicht sehr viel älter wie 100 Jahre. Das steht sogar in der Bibel, im Psalm 90. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie kann man die Endlichkeit unseres irdischen Lebens überwinden und kann ewiges Leben erlangen, um ewig Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesus selbst gibt uns dazu eine Erklärung, in Johannes 5,24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das klingt nach einer Lösung und die sehr bekannte Stelle in Johannes 3,16 sagt er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, die Frage ist eigentlich doch nur noch, glaubst du Gott? Glaubst du an Jesus? Glaubst du daran, dass sein Tod deine Eintrittskarte in das ewige Leben ist? Ich hoffe es für dich. Aber wie schaut es aus in deinem Leben? Was ist präsent? Was ist dominant? Gibt es Anarchie oder gibt es Unterordnung? Weil in unserem Text steht ja Folgendes. Nachdem dieser Plan vorgestellt worden ist, wo Gott sagt, oder wo der Bericht lautet, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt hier weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Das heißt, das Volk, das unterwegs war, den Plan Gottes zu erfüllen, wird ungeduldig. Und sie fangen an zu murren, zu jammern und zu sudern. Ein Beschwerdeschreiben nach dem anderen. Und alles wird schlecht geredet. Man muss sich das aber vorstellen, sie sind aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt worden und jetzt beschweren sie sich, dass sie nichts zu essen und nichts zu trinken haben und gleichzeitig beschweren sie sich über diese elende Speise. Was ist die elende Speise? Es ist das Manna, Brot vom Himmel. Das haben sie zuvor nicht gekannt. Es ist eine göttliche Versorgung, jeden Morgen genug für den Tag. Und am Sabbat sogar für 2 Tage. Unglaublich. Sie haben alles, aber sie sagen, es ekelt uns davor. Wie ich mich da vorbereitet habe, also das hat mich wirklich, wie sagt man so schön, geflasht. Unglaublich. Und wir können sehr schnell über die Israeliten herziehen. Wir kennen die Geschichte im Rückblick. Wir können den Kopf schütteln und die Israeliten verdammen. Richtig? Man ist sehr schnell dabei, andere zu verurteilen und zu sagen, bist du blind? Das gibt's doch nicht. Aber wie geht's dir mit dem Manna, mit dem göttlichen Brot, dem Wort Gottes? Es gibt so viele Bücher und auch gute Bücher, es gibt so viel Angebot. Warum soll ich gerade die Bibel lesen? Immer wieder das gleiche alte Buch. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Und wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dass man andere Bücher liest. Es gibt durchaus Gutes, aber Leben und Gottes Wegweisung gibt es nur aus Gottes Wort. Sei hungrig nach Gottes Wort. Mach dich hungrig danach. Mach das zu einer Gewohnheit, in Gottes Wort zu lesen. Weil Gottes Wort ist kostbar. Es sind herausfordernde, aber heilende Worte. Und die Worte haben die Kraft, das Universum ins Leben zu sprechen und am Leben zu erhalten. Also, ich kann nur jedem empfehlen, sich das einfach zur Gewohnheit machen, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu studieren. Und man wird sehr oft an Stellen kommen, wo man keine Idee hat, was das wirklich zu bedeuten hat. Und dann kann man Gott selber bitten, dass er ihm das erklärt. Und man kann sich mit Glaubensgeschwistern austauschen, nachfragen. Während der Pandemie war ich ja in Schweden dienstlich und habe viel Zeit gehabt zum Lesen. Und da bin ich über viele solche Fragezeichen gestolpert und ich habe dann da in der Gemeinde einige Leute immer wieder mit E-Mails kontaktiert und gesagt, wieso ist das so, was bedeutet das, wie steht das, wie ist das im Zusammenhang? Und da ist gut, wenn es Leute gibt, die sich gut und noch besser und tiefer auskennen. Aber damit war es ja nicht genug. Es hat sie nicht nur davor geekelt, sondern das Volk Gottes stellt ja auch die Entscheidungen Gottes und seiner autorisierten Diener in Frage. Und das, obwohl Gott und Mose sie aus der Sklaverei herausgeführt haben. Sie wurden, also sie, das Volk, sie wurden befreit und beschweren sich über den Befreier. Und wieder geht es ganz schnell, dass man das verrückte Verhalten kritisiert. Aber auch da möchte ich die Frage stellen, erkennen wir da vielleicht ein Muster? Hält uns da vielleicht Gottes Wort auch ein Spiegel vor? Wie sprichst du über Leiterschaft, zum Beispiel da in der Gemeinde? Oder wie sprichst du oder denkst du über deinen Chef? Weißt du alles besser? Hättest du vielleicht die Lösungen, wo es in der Firma seit Jahren Probleme gibt? Ich möchte dich da warnen. Es gibt einen Grund, warum dein Chef ist. Und es gibt einen Grund, warum ich Vorgesetzte habe und nicht der Chef bin. Und auch dazu steht was in Gottes Wort. Im Epheserbrief geht es sehr klar hervor, in Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Und der Paulus hat ja noch mehrere Briefe geschrieben, unter anderem einen an die Römer. Und darin thematisiert er auch die Haltung gegenüber der Obrigkeit. In Römerbrief 13 heißt es in den ersten zwei Versen, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Und sich selbst die Verurteilung zuziehen, das sind die Konsequenzen. Das heißt, unsere Einstellung gegenüber Autorität, unsere Einstellung gegenüber Leiterschaft, gegen Vorgesetzten hat Konsequenzen. Und das hat auch das Volk Israel sehr schnell und sehr klar erlebt, als sie sich gegen Mose und Gott widersetzt haben. Weil in dem Text heißt es ja im Vers 6, da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Viele sind als Konsequenz von diesem Murren und Sudern und Auflehnen gestorben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Verzweiflung und die Angst in dem Lager riesig war. Chaos und Verzweiflung, was können wir dagegen tun? Wo gehen wir hin? Und überall diese Schlangen und die beißen und man ist tot. Und die Konsequenz, wenn wir uns Gott widersetzen, ist ja gleichbedeutend mit der Sünde. Und die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und das hat bereits im Garten Eden begonnen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt nichts zwischen Leben und Tod. Entweder Leben oder Tod. Und in der Angst und der Verzweiflung und dem Chaos, was macht man da? Was machst du, wenn du Angst hast, verzweifelt bist, vielleicht Schmerzen hast, irgendeine Situation nicht mehr aushaltest? Ein alter Spruch lautet, Not lehrt beten. Und ich füge hinzu, oder fluchen. Du hast in deiner Hand, wie du mit einer bestimmten Situation umgehst. Schimpfst du über Gott und sagst, wie kann Gott das zulassen? Oder gehst du auf die Knie und bekennst die Schuld, betest zu Gott, rufst zu Gott, schreist zu Gott und hoffst auf seine Barmherzigkeit und seine Rettung, so wie es im Psalm 50 heißt, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und das Volk Israel hat sich gedemütigt. Die haben erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben erkannt, dass sie gesündigt haben und sie schreien verzweifelt zu Gott und sie bitten Mose, dass er für sie betet. In Vers 7 heißt es, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Und ich finde das eine starke Sache. Zuerst beschimpfen sie Gott und auch den Mose. Und dann, als es hart auf hart geht, als es um die Konsequenzen geht, gehen sie genau zu dem, über den sie gerade geschimpft haben, und bitten ihn um Hilfe. Sie bitten ihn darum, dass Gott die Schlangen wieder wegnimmt. Und was mich an der Stelle auch so fasziniert ist, dass Mose ihnen nicht der Standpauke hält und sich verteidigt und sagt, selber schuld für die Situation, ihr habt euch da selber reinmanövriert, schaut wieder, wie es rauskommt. Nein, es steht nur da und Mose bat für das Volk. Ich glaube, da braucht es auch gefestigten Charakter und das Wirken Gottes, damit man in so einer Situation nicht anders reagiert. Die Frage ist aber für uns heute, was machst du in deiner Not? Wohin gehst du? Weil es gibt ja unglaublich viele Angebote. Astrologie, Esoterik, Karten legen, Aber obwohl es so viele Angebote gibt, möchte ich dir sagen, es gibt nur eine dauerhafte und nachhaltige Lösung. Und es gibt die Geschichte von der blutflüssigen Frau im Neuen Testament. Die hat ihr komplettes Vermögen für verschiedenste Heilungsmöglichkeiten ausgegeben. Ärzte und ich weiß nicht, wo sie sonst noch hingegangen ist. Aber als sie Jesus begegnet ist, ist sie geheilt worden. Das heißt, sie hat eine Lösung erlebt. Und auch das Volk Israel hat eine Lösung erlebt und das war die eherne Schlange. In den Versen 8 und 9 zur Wiederholung heißt es folgendermaßen: Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und in dem Abschnitt sind für mich vor allem zwei Aspekte sehr bemerkenswert. Erstens, Gott gibt Mose den Auftrag, die so stark gefürchtete Schlange nachzubilden und auf einem Feldzeichen gut sichtbar zu positionieren. Das heißt, es ein Bild von dem Problem sichtbar zu machen. Und das Zweite ist, Mose macht es einfach. Er fängt nicht an, mit Gott zu diskutieren. Warum ist das für mich bemerkenswert? Erstens ist, das Volk hat ja gebeten, die Schlangen wieder wegzunehmen. Das geschieht aber nicht. Die Lösung sieht anders aus. Es ist nicht die Lösung, die sich das Volk ausgedacht hat, einfach den Zustand von davor wiederherzustellen, sondern es ist eine alternative Lösung. Nicht einfach ein Pflaster drauf und alles wird gut, sondern das Volk muss nach wie vor mit den Konsequenzen ihrer Sündhaftigkeit konfrontiert bleiben. Und sie müssen selbst aktiv werden, um das zu überleben. Und es nutzt nichts, ein Problem zu ignorieren. Die Vogel-Strauß-Politik hat noch kein Problem gelöst. Es nutzt aber auch nichts, dauernd nur über das Problem zu reden. Es wird damit nur größer und der Berg, der vor einem liegt, wird immer größer. Wir müssen uns richtig mit dem Problem auseinandersetzen und wir müssen mit dem Problem zum Problemlöser gehen. Deshalb ein klares Nein zur Vogel-Strauß-Politik. Jetzt aber wieder, wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Auf dem Weg ins ewige Leben gibt es immer wieder Hindernisse und Kämpfe. Und Gott verschweigt es auch nicht. Und die Bibel ist voll mit Beispielen. Ich erinnere zum Beispiel an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Also ich war einmal in einem Zoo, der war sehr speziell aufbereitet und man hat das Gefühl gehabt, da ist keine trennende Mauer zwischen dem Besucher und dem Löwen. Mich hat das fasziniert. Die Bratze vom Löwen hat ungefähr die Größe meines Kopfes. Und der Gedanke, mit dem über Nacht im selben Raum zu sein, naja, also meine Freude ist enden wollend. Oder aus dem Neuen Testament gibt es die Geschichte von Paulus und Silas. Oder im Hebräerbrief in Kapitel 12, die Verse 1 und 2, steht auch was über das Problem der uns so leicht umstrickenden Sünde. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen. In dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und der Text, wie auch viele andere Stellen im Neuen Testament, ermahnen uns, die wir an Gott glauben, immer wieder standhaft zu bleiben, auszuharren, geduldig zu sein, nicht ungeduldig zu werden, wenn es nicht gleich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Nicht über Gott zu schimpfen, zu jammern, sondern Gott zu vertrauen. Und, was da so zentral für mich rauskommt, wir sollen auf Jesus schauen. Er hat Schmach und Schande und Schmerzen des Kreuzes ertragen. Warum? In dem Text heißt es, um der vor ihm liegenden Freude willen. Was ist diese Freude? Jesus hat gesehen, dass sein Tod am Kreuz die einzige Möglichkeit ist, Gottes Plan zu erfüllen. Und wir erinnern uns zurück, was Gottes allgemeiner Plan ist. Es ist, er möchte Gemeinschaft mit dir haben in Ewigkeit. Das heißt, die Freude, die Jesus den Tod am Kreuz aushalten hat lassen, war die Aussicht darauf, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das ist wieder für mich ungewaltig, groß, unglaublich. Und obwohl Gott verschiedenste Probleme in deinem Leben nicht einfach wegnimmt, bietet er dir Lösung und Hilfe an. Das kann sehr unterschiedlich ausschauen. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, was ich vorher über Paulus und Silas angedeutet habe. In der Apostelgeschichte 16 steht es. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das ist nicht sehr ermutigend. Schmerzen und Schläge. Dunkle, stinkende Gefängniszelle. Ich weiß nicht, was da drin ganz kalt, weil es irgendwo ganz weit drin war, oder war es extrem heiß und stichig, weil da so viele Leute waren. Aber es angenehm war es mit Sicherheit nicht. Fragen, die durch den Kopf gehen. Wie geht's weiter? Was passiert morgen? Überlebt man den morgigen Tag? Aber was machen Paulus und Silas? Sie entscheiden sich, weg von dem Problem zu schauen, und sie schauen aufs Ziel. Sie schauen auf Jesus und sie loben Gott. Und Gott ändert sich nicht. Er verdient das Lob. Und was kommt dabei heraus? Es gibt ein Erdbeben. Und wir erinnern uns, wo sie sind, im innersten Gefängnis, ganz drinnen. Es gibt ein Erdbeben, alles stürzt ein und wird kaputt, aber die Decke fällt ihnen nicht auf den Kopf. Da habe ich einen interessanten Punkt gefunden. Sie kommen da unversehrt raus. Die Fesseln lösen sich. Und der Gefängniswärter, der draußen ist, der das Chaos sieht, denkt eigentlich nur an Selbstmord. Aber stattdessen rufen ihm Paulus und Silas zu. Der Gefängniswärter bekehrt sich und er nimmt die Gefangenen mit zu sich nach Hause und pflegt sie gesund. Natürlich, es geht nicht immer so gut aus. Viele haben ähnliche Situationen nicht überlebt. Aber Gott bleibt derselbe und er verdient das Lob. Und neben dem direkten und mächtigen Eingreifen Gottes kann es aber auch andere Hilfestellungen geben, die man vielleicht nicht so deutlich als Gottes Wirken sieht. Es können ja auch andere Menschen von Gott gebraucht werden, die dir zur Hilfe kommen. Und das kann durchaus auch von sehr überraschender Seite sein. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt Jesus so eine Situation. Und das Erstaunliche daran ist, dass ganz fromme Leute, die Pharisäer und die Leviten, an dem Menschen, der im Straußengraben liegt und wirklich Hilfe notwendig hat, einfach dran vorbeigehen. aber einer, der eigentlich von den Juden verhasst war, und zwar nicht als Mensch, sondern nur, weil er einer falschen Gruppe angehört, der kümmert sich um ihn, der sorgt sich um ihn. Und ich denke mal, dass sich von diesem Gleichnis heraus auch der Samariterbund ableiten lässt. Das heißt, und auch da kann es heute durchaus sein, dass jemand, der mit Gott überhaupt nichts am Hut hat, vielleicht einem Christen erste Hilfe leistet und ihn rechtzeitig ins Krankenhaus bringt. Und interessant ist dabei auch, dass Jesus in dem Gleichnis dann so abschließt, dass er sagt, dass diese Barmherzigkeit als Weg zum ewigen Leben bezeichnet wird. Und ich möchte jetzt aber zurück zu dem Text mit den Schlangen und den Israeliten kommen. Und die Schlange, die Mose aufstellt auf diesem Feldzeichen, weithin gut sichtbar, ist ein Bild auf Jesus. Und wir sind ja bildlich gesprochen von dieser Schlange ebenfalls gebissen. Wir sind von der Sünde gebissen und wir können als Menschen nicht überleben. Das heißt, wir können vor Gott nicht bestehen, denn er ist gerecht und hat keine Gemeinschaft mit Ungerechtigkeit oder Sünde. Aber Jesus ist genau dafür gestorben. Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Er hat sein Blut vergossen als ein gerechtes und würdiges Opfer vor Gott. Und so wie dieses Abbild der Schlange jedem, der gebissen wird und dorthin schaut, Rettung bringt und Heilung, so hat Jesus unsere Krankheit und unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen, damit wir, wenn wir auf Jesus schauen, geheilt und gerettet werden. Im Römerbrief 10 heißt es zum Beispiel, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und der zweite Punkt eben war auch, Mose hat und auch das Volk hat nicht diskutiert und gefragt, was soll das bringen? Eine Schlange, nicht einmal schön gemacht, vielleicht auch zu schön gemacht. Dem einen hat es so nicht passt, dem anderen so nicht. Nein, sie haben nicht diskutiert, sondern sie waren verzweifelt und haben den Ernst ihrer Situation erkannt und haben einfach diese mögliche Hilfe, diese mögliche Errettung als Chance gepackt. Und sobald jemand von der Schlange gebissen worden ist, hat er geschaut, dass er diese eherne Schlange sieht. Hast du Jesus als deinen Heiland und Retter angenommen? Worauf schaust du? Auf das Problem oder auf die Lösung? Auf deine Not oder Jesus als deinen Retter und Heiland? Auf deine Schmerzen oder auf Jesus als deinen Heiland? Im Alten Testament gibt es einen Bericht über den König Josaphat. Der König Josaphat war König von Juda und er bekommt es richtig mit der Angst zu tun, als Juda von den Moabitern bedroht wird. Er sieht sich einem gewaltigen, übermächtigen, großen Heer gegenüber und die Frage ist, was mache ich damit? Was mache ich mit so einem übermächtigen Feind? Klar, man sucht sich Verbündete. Und das haben auch viele Könige vor und nach dem Josaphat gemacht. Aber Josaphat sucht sich zwar auch einen Verbündeten, aber auf eine sehr bestimmte Art und Weise. In 2. Chronik, Kapitel 20, steht Folgendes. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam das Gesicht des Herrn auf Jehasiel mitten in der Gemeinde und er sprach, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. König Josaphat hat sich auch einen Verbündeten gesucht, aber nicht in der Welt, nicht irgendein Nachbarvolk, nicht irgendeinen anderen König, der ein paar Pferde gehabt hat, sondern er hat zu Gott geschrien und gesagt, hilf uns. Ich weiß weder ein noch aus, ich habe keine Lösung. Die sind übermächtig, da muss ich nicht einmal antreten. Und eine ganz, oder nicht ganz neu, aber relativ aktuelle Sache aus einem Buch, das ich im Moment lese, und zwar aus dem Buch Gottes Generäle. Dort wird beschrieben, wie Fred Bosworth nach einer Evangelisation aus der Stadt vertrieben wird. Zuerst droht ihm ein Mob mit Prügel, wenn er die Stadt nicht sofort verlässt. Und er nimmt die Drohung durchaus ernst, packt seinen Koffer, geht zum Bahnhof, kauft sich eine Fahrkarte. Und dort kommt der nächste Mob, die ihn verprügeln, brutalst. Es steht im Bericht, dass sie Ruder vom Booten genommen haben und mit denen auf ihn eingeschlagen haben. Also sie haben ihn wirklich ziemlich zugerichtet. Unter anderem war natürlich auch die Fahrkarte weg. Und später schreibt er in einem Brief, also das war vor Zeiten von Internet, in einem Brief hat er den Eltern Folgendes geschrieben. Ich hatte schreckliche Schmerzen, während ich verprügelt wurde. Doch sobald es vorüber war, schaute ich weg von den Wunden und blauen Flecken auf Gott. Und er nahm mir alle Schmerzen und legte seine Macht und Kraft auf mich, sodass ich meinen schweren Koffer mit meinem rechten Arm 9 Meilen weit trug. Er hat nicht wechseln können, weil die linke Hand war gebrochen. Und ich habe das Buch, wie gesagt, bin ich jetzt im Moment am Lesen und liest diese Sache und lest da genau das, was ich in der Predigtvorbereitung so wahrgenommen habe und schaute auf Gott. Weg vom Problem. Weg vom Problem, sondern hin zum Problemlöser. Und damit möchte ich zum Schluss kommen und dir die Frage stellen, worauf schaust du? Auf die täglichen Nachrichten nach dem Motto Only Bad News are Good News oder in Gottes Wort, das ja auch Evangelium genannt wird, die gute Nachricht? Schaust du auf das Hier und Jetzt oder machst du einen Ausblick auf die Ewigkeit in Gottes Gegenwart? Schaust du auf die Verheißungen Gottes oder auf die Probleme, wie zum Beispiel, du kannst einsetzen, was immer dein Problem ist. Ich denke, jeder von uns kennt schwierige Situationen. Willst du selber nachhelfen, vielleicht durch Manipulation, oder darauf vertrauen, dass Gott für dich kämpft? Er kommt nicht zu spät. Schaust du auf das Problem oder auf die Lösung, auf Jesus? Vertraust du auf Gott? Glaubst du, dass seine Verheißungen wahr sind und dass er sie auch wahr machen kann? Vielleicht ist es im Moment einfach eine Entscheidung, die du treffen musst. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, denn Gottes Wort ist voll von Berichten, wo sich diese Entscheidung nur als positiv herausgestellt hat. Und es hört nicht mit Gottes Wort auf, sondern wir können das auch heute genauso noch erleben. Und ich möchte zum Abschluss noch gemeinsam beten. Herr Jesus, ich möchte einfach danken für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr. Ich möchte danken für deine Treue und Zuverlässigkeit und Güte und Barmherzigkeit, mit der du dich um deine Kinder kümmerst. Ich möchte danken, Jesus, dafür, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir ewiges Leben haben können und die Ewigkeit in deiner Gegenwart verbringen können. Herr, ich danke dir dafür, dass du bist, wer du bist. Amen.